der Podcast der Cyberagentur. Per Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Hallo Herr Roth, hier ist Ihr Carsharing-Anbieter. Haben Sie gerade einen Jaguar in Rotterdam gemietet? Diese Frage hat mir jemand mit einer Rostocker Nummer am Telefon gestellt, vor fast 6 Jahren im Oktober. Und wer jetzt kurz überlegt, das war im Herbst 2020 in der Corona-Pandemie. Also ich war nicht in Rotterdam und am Steuer eines Jaguars, da saß ich bis heute nicht. Den hatte ich auch nicht gemietet, aber jemand anders hatte den gemietet auf meinen Namen in einer Carsharing-App. Kriminelle. Ich kann die Geschichte gleich zu Ende erzählen, also wenn meine Gäste das mögen und wollen. Zum ersten Mal wollen wir bei Per Anhalter durch den Cyberraum über Cyberkriminalität sprechen. Wir sind heute zu viert in einer wirklich spannenden Runde, in der wir schon jetzt, behaupte ich einfach mal, den Cyberkriminellen der Zukunft das Handwerk legen werden. Da ist zuerst einmal Dr. Nicole Hartlapp. Hi, grüß dich.
Hallo.
Du bist die Leiterin des Referats Cybervigilante Gesellschaft der Cyberagentur und leitest das Forschungsprogramm Zukünftige Cyberkriminalität bei der Agentur. Und dann ist hier Sabine Flores-Jan. Hi, grüß dich.
Hi.
Du leitest die Geschäfte des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung ICT Berlin.
Ja.
Und auch dabei ist Professor Dr. Thomas Gabriel Rüdiger. Ich glaube, er ist einer der bekanntesten Cyberkriminologen in Deutschland. Und du leitest das Institut für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei in Brandenburg. Hi Thomas.
Ja, moin. Sehr gut wiedergegeben.
Wer möchte denn die Jaguar-Geschichte zu Ende hören?
Gerne.
Unbedingt.
Also ich hatte tatsächlich, auf meinen Namen wurde ein Jaguar in Rotterdam gemietet. 239 Kilometer wurde damit gefahren, 2 Tage lang. Hätte 290 Euro gekostet, plus 29 Euro, weil ich falsch geparkt hatte. Also so ein Ticket gab es dann auch noch. Plus Geld, weil der Fahrzeugschlüssel hinterher weg war. Ich habe dann völlig blauäugig sozusagen den Betrugsexperten von dieser Carsharing-Firma am Telefon gefragt, sagen Sie mal, was haben denn die Kriminellen davon, auf meinen Namen Auto zu mieten? Das kann Thomas natürlich beantworten.
Ja, das ist nicht ganz mein Feld, aber ich würde mir vorstellen, da kann man schon ziemlich viel mit anfangen, wenn man ein Auto von einem anderen hat. Alleine schon für Straftaten wie Banküberfälle oder sowas.
Hat er auch erzählt. Beim Juwelier reinfahren, Sachen schmuggeln. Das war mir alles völlig fremd. Das Ganze ist mir tatsächlich nochmal passiert. Mit einem anderen Carsharing-Anbieter.
Okay.
Und ein Jahr später hat die Bahn mal mehr als 1000 Euro von meinem Konto abgebucht, weil ich angeblich Tickets gekauft habe, die ich nicht gekauft habe. Aber genug von meinen lahmen Storys. Jetzt wollen wir kurz was über euch erfahren. Unsere KI Sabine, die stoppt jetzt mal sozusagen für 3 Menschen ihre 42 Sekunden.
Hallo Sabine. Hi. Hey. Hallöchen.
Hallo.
Es ist natürlich völlig klar, wer anfängt. Die Frau mit dem sympathischsten Namen. Sie ist der spannendste Gast. Liebe Sabine Flores, bitte stellen Sie sich vor. Sie haben 42 Sekunden. Und bitte.
Danke, liebe Sabine. Ich bin Geschäftsführerin des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, das ICT in Berlin. Aber eben auch nur zum Teil, weil mein Geschäftsführerkollege und ich machen eine Hälfte Geschäftsführung und die andere Hälfte sind wir aktive Wissenschaftler. Das heißt, wir haben auch die Projektleitung dieses spannenden Projektes Zeit zu reden und arbeiten eben genau ganz aktiv
Sabine,
Wissenschaftler.
Sabine, es ist nicht mehr viel Zeit. 40. Ich
bin von Haus aus Sprach- und Kulturwissenschaftlerin.
Und 42. Toll, Sabine. Vielen Dank. Von mir aus hätten Sie alle Zeit des Cyberraums gehabt, aber auch ich kann 42 Sekunden nicht länger machen. Für uns beide würde ich aber daran arbeiten.
Und Sabine, du hast schon gesagt, du bist Sprach- und Kulturwissenschaftlerin und hast auch mal für Kommunen gearbeitet.
Ja.
Also hast du einen ganz, ganz breiten Hintergrund. Und was ich total spannend finde, bei der ICT, ihr seid eine gemeinnützige GmbH,
ja,
und macht auch was für den Bundestag und das Büro für Technikfolgenabschätzung. Wo ihr
exakt
sozusagen, genau, muss man ja mal sagen.
Ja, natürlich.
Natürlich. Und weiter geht's, Thomas.
Lieber Thomas Gabriel Rüdiger, ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig sortiert. Ihre 42 Sekunden starten jetzt.
Ja, schönen guten Tag. Tatsächlich bin der Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg und das ist auch ein bisschen mein Lebensweg. Ich bin studierter Polizist gewesen, habe nochmal Kriminologie an der Uni Hamburg studiert, unter anderem mit einer Masterarbeit über Kriminalität in Online-Games und Metaverse. Das war im Jahr 2010 sogar. Danach habe ich nochmal promoviert zu Sexualtätern im Internet, in Jura und jetzt seit 3 Jahren bin ich Professor und ich beschäftige mich vor allem auch mit diesen gesellschaftlichen Indikationen, die aus Kriminalität im digitalen Raum entsteht und welche Rolle die Polizei dabei eigentlich spielt, hier noch mehr zu machen.
Achtung, 40, 41 und 42, Stopp. Ich hoffe, Sie haben nichts verraten, was Cyberkriminelle ausnutzen könnten.
Nein, natürlich hast du das nicht gemacht. Und Thomas, du bist auch in der Expertenkommission für Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt, die die Bundesregierung im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hat, ne?
Ja, tatsächlich so, weil einer meiner Schwerpunkte seit etwa 15 Jahren ist tatsächlich, dass Kinder im digitalen Raum im Prinzip aus meiner Sicht zumindest nicht sicher unterwegs sind. Und ich habe diesen Fokus, dass ich frage, welche Rolle spielen dabei eigentlich die Sicherheitsbehörden, den Schutz von Kindern im Netz auch zu verbessern.
Das heißt, ihr seid die Kommission, die irgendwann im Laufe des Sommers Daumen hoch oder Daumen runter macht beim Social-Media-Verbot.
Na, also ich will jetzt nicht für die Kommission sprechen, aber was ich sagen kann ist, dass wir natürlich nicht die Entscheidungen treffen, sondern wir legen Empfehlungen vor und die sind bis zum Sommer angedacht. Und ob was die Politik dann am Ende daraus macht, das muss die Politik entscheiden. Wir geben nur Empfehlungen und die kann ich natürlich nicht erzählen, welche Empfehlungen da kommen werden.
Hallo Nicole Hartlapp, Sie sind doch hoffentlich nicht aufgeregt. Bitte stellen Sie sich in unserem Cyberraum vor. Dafür haben Sie 42 Sekunden Zeit.
Hallo, ich bin die Leiterin des Themenschwerpunktes Cybervigilante Gesellschaft in der Abteilung Sichere Gesellschaft und bin seit Dezember 2020 an Bord der Cyberagentur und damit sogar schon die Dienstälteste. Ich habe das Privileg gehabt, von der ersten Stunde dabei gewesen zu sein und sozusagen nicht nur die Agentur beim Wachsen mitzuerleben, sondern auch selber in verschiedenen Themenbereichen arbeiten zu dürfen und auch mitzugestalten. Und bevor ich bei der Cyberagentur angefangen habe, war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie, habe mich dort mit Themenfeldern Wirtschaftskriminologie, organisierte Kriminalität und Cybercrime beschäftigt.
Die Zeit ist bald
und das hat mich im Endeffekt zur Agentur gebracht.
Und 42. Stopp. Das war spitze.
Und du warst auch mal am Oberlandesgericht in Naumburg Referendarin. Und mal an der Universität in Ohio.
Genau.
Und hast du, wenn du ganz dienstälteste Cyberagentin bist, was bist du denn? 001? 007?
Die 006.
Oh.
Ja, einen verpasst. Ich wäre gern die 007 gewesen, aber naja.
So, jetzt mal hier tatsächlich Butter bei die Fische. Es gab gerade ganz viele Veröffentlichungen zum Thema Cybersicherheit. Ne? Der Cybersicherheitsmonitor vom BSI ist rausgekommen. Die polizeiliche Kriminalstatistik ist gerade erschienen. Habe ich mal alles in den Shownotes verlinkt. Das, was mir da 2020 zugestoßen ist, was ich euch gerade erzählt habe, ne, das war schon Cybercrime, da sind wir uns sicher. Oder ist es, oder war es einfach kein Cybercrime? Doch, es war schon Cybercrime.
Identitätsdiebstahl,
genau, als Unterabteilung des Cybercrimes. Deswegen fände ich ganz gut, einer von uns in der Runde, wer mag mal definieren, was Cyberkriminalität meint?
Ja, da fängst du gleich ein großes Fass auf. Und zwar die Studien, die du typischerweise erwähnt hast, jetzt gerade auch BSI, die fokussieren eigentlich auf Cybercrime im engeren Sinne. Das bedeutet halt IT-Angriffe auf IT-gestützte Systeme. Das ist das, was typisch Cybercrime diskutiert wird und mit dem ich mich zum Beispiel am wenigsten beschäftige, weil ich beschäftige mich eher mit Cybercrime im sogenannten weiteren Sinne. Und das ist im Prinzip alle Formen von Kriminalitätsformen, die auch im analogen Raum sind, die aber auch digital begangen werden können. Sexualdelikte, Beleidigungen, Extremismus, Betrugshandlungen. Und das zeigt ja aber auch schon eine Schwäche. Man weiß heutzutage gar nicht, wenn man zu einer Cybercrime-Tagung eingeladen wird, was wird da behandelt? Da kann alles behandelt werden und nichts. Ich selber bin kein Fan von dem Begriff. Ich würde immer eigentlich fokussieren auf die einzelnen Deliktskategorien wie digitale Vermögensdelikte, digitale Sexualdelikte und so etwas in diese Richtung. Aber Cybercrime im engeren Sinne beschreibt genau das, mit denen sich typischerweise die Sicherheitsbehörden beschäftigen.
Nicole, vor ein paar Jahren war ich mal auf einer Veranstaltung von der Cyberagentur, die jetzt, glaube ich, du organisiert. Da war auch ein Cybercrime-Forscher aus Niederlanden, Rutger Leutfeld, genau, kannst du besser aussprechen, Universität Leiden, der forscht zu Cybercrime und da hatte er so ein Ergebnis gehabt, wo ich gedacht habe, das ist ja krass, ne? Der hat sozusagen Cyberkriminalität mit traditioneller Kriminalität verflochten gesehen und konnte das nachweisen, dass zum Beispiel die Hells Angels in der Geldwäsche für Phishing-Netzwerke beteiligt waren. Wenn Cyberkriminelle nämlich Geld erbeuten, dann lassen sie sich von traditionellen Kriminellen helfen, dieses Geld dann zu waschen. Und er konnte zeigen, dass auch Drogenhändler Hacker einsetzen, zum Beispiel indem sie in die Systeme von Häfen eindringen und sicherstellen, dass die Container mit ihren Drogen nicht durchsucht werden. Das zeigt ja so ein bisschen, dass diese Trennung, du hast es schon ein bisschen angesprochen, diese Trennung zwischen Cyber- und klassischer Kriminalität, wo auch im Zweifelsfall Gewalt dazu kommt, das gibt es gar nicht. Im Zweifelsfall gehen die sogar Hand in Hand, ne?
Ja, also da sagst du was absolut Richtiges. Und zwar, das ist halt so ein Grundproblem aus meiner Sicht auch in den letzten 20 Jahren in Deutschland gewesen bei diesen Diskussionen, dass man eigentlich gedacht hat, es gibt das Internet, was die da machen, ist okay, aber brauchen wir uns nicht mit beschäftigen. Wir müssen uns mit dem analogen Raum beschäftigen. Anstatt zu verstehen, wie du es auch geschrieben hast, das ist verschmilzt. Das ist nicht mehr dieses klassische, es gibt nur diese eine Form und der macht nichts anderes. Ein Täter, der kann genauso gut analog einen Raubüberfall begehen und gleichzeitig danach dann per WhatsApp irgendjemanden beleidigen oder eine Volksverhetzung begehen. Das ist alles verschmolzen. Es ist ein digitaler sozialer Raum, zumindest aus meiner Perspektive. Und es gibt nur ganz wenige Delikte, die so spezifisch sind, dass dann die Übertragung schwierig ist. Aber selbst die haben immer irgendeine Komponente, wenn es um Vermögen oder so geht, dass es dann doch wieder in den analogen hineingetragen wird.
Und sozusagen, also die Zusammenarbeit zwischen klassisch Hacker in Anführungszeichen und sozusagen Leuten wie den Hells Angels, die sozusagen Geld waschen können. Das fand ich da spektakulär. Wir haben uns ja vorbereitet, Sabine, dein Kollege, der Roland hat neulich gesagt, bis vor kurzem war Cyberkriminalität nur was für Nerds. Jetzt ist es sowas wie Allgemeingut, hochgradig arbeitsteilig tatsächlich, ne? Und weltweit verteilt, buchbar, Crime as a Service sozusagen. Und es schwappt eben in die reale Welt.
Roland Nolte, Sabines Kollege vom IZT.
Früher waren es vor allen Dingen Experten und insbesondere Nerds mit sehr spezifischen IT-Kenntnissen und Programmierfähigkeiten. In Zukunft wird es aufgrund von innovativen KI-Tools und einer großen und immer weiter wachsenden Palette von Cybercrime-as-a-Service-Angeboten für jedermann ohne Vorkenntnisse möglich sein, Cyberkriminell aktiv zu werden. Man kann gezielt Exploits erwerben, Malware von LLM schreiben lassen, große automatisierte Angriffe in Auftrag geben. Die Zugangsbarrieren werden drastisch reduziert und die Implikationen für die Cyberkriminalität, vor allem hinsichtlich der Skalierung von Straftaten, sind erheblich. Die zweite Perspektive betrifft den Fortschritt vor allen Dingen in den Technologiefeldern Robotik, autonome Systeme und KI, aber auch Nanotechnologie und Mensch-Maschine-Schnittstellen. Hierdurch wird die Cyberkriminalität von morgen von einem hauptsächlich digitalen Phänomen zunehmend hybrid mit sehr, sehr starken Auswirkungen auf die physische Welt. Die dritte Perspektive steht im Zusammenhang mit dem disruptiven Charakter von Technologieentwicklungen in den Technologiefeldern Quantentechnologie, Biotechnologie und Nanotechnologie, aber auch KI und Robotik. Beispiele sind Quantencomputer mit enormen Fähigkeiten zum Brechen konventioneller Verschlüsselungsalgorithmen und Sicherheitssysteme, Optionen in der Nanotechnologie zur Manipulation von IT-Systemen auf atomarer Ebene, völlig neue Möglichkeiten zur Manipulation von lebenden Organismen, beispielsweise Bioroboter und Cyborgs sowie DNA-basierte Authentifizierungssysteme und vieles weitere. Wir sind aktuell sehr, sehr wenig auf solche Zukunftsszenarien vorbereitet. Unser Projekt Zeit zu reden hat es sich zum Ziel gesetzt, solche Zukunftsoptionen und Szenarien explizit zu entwickeln, um im Sinne eines intelligenten und integrierten Foresight-Ansatzes die Entwicklung von Strategien und Lösungseinsätzen für den Umgang mit neuen Formen und Phänomenen der Cyberkriminalität zu ermöglichen und damit zu einer cyberresilienten Gesellschaft beizutragen.
Zeit zu reden ist eins von euren Projekten. Es gibt ein größeres Programm dazu, Nicole. Das hast du sozusagen alles im Überblick. Sag mal da zwei Sätze noch zu.
Genau. Also das Programm Zukünftige Cyberkriminalität hat zwei Teilprogramme. Das erste ist die Mustererkennung und Analyse und das zweite die Zukunftsanalyse. Das ist, wo das Projekt Zeit zu reden angesiedelt ist. Der Gedanke dahinter ist, dass wir gerne Strafverfolgungsbehörden besser wappnen wollen in der Zukunft. Die Idee hinter dem ersten Teilprogramm ist, dass es bestimmte Formen von Cyberkriminalität, bestimmte Kampagnen gibt, die sich in einem Land zeigen und wenn sie dort erfolgreich sind, auf andere Länder überschwappen, zum Beispiel auf Deutschland. Mhm. Und wenn es uns gelingt, diese Muster zu identifizieren, gelingt es uns vielleicht auch, so eine Art Frühwarnradar zu entwickeln. Und die Zukunftsanalyse soll untersuchen, welche Technologien in der Zukunft, also in 10 bis 15 Jahren oder 5 bis 10 Jahren, die Cyberkriminalitätslandschaft prägt oder prägen könnte, sagen wir es mal so, gestaltet. Und der Clou dahinter ist, dass wir uns eben nicht nur auf technologische Faktoren fokussieren, sondern eben auch auf kulturelle und strukturelle Aspekte. Zum Beispiel Kulturdimension, die Akzeptanz von Technologien, die gefühlte Cybersicherheit, der Ausbildungsstand innerhalb eines Landes. Das hat alles Einfluss darauf, wie sich zum Beispiel Cyberkriminalität entwickelt und verbreitet innerhalb eines Landes. Und wir wollen halt schauen, welchen Faktor das in Zukunft auch haben kann.
Wollen wir mal alle drei so ein bisschen überlegen, oder ihr drei sozusagen überlegen, was sind denn eurer Meinung nach gerade so derzeit wirklich Technologien, die das größte Kriminalitätspotenzial entwickeln könnten?
Na dann an erster Stelle künstliche Intelligenz. Hm.
Das würde ich auch unterstreichen, weil künstliche Intelligenz ist ja tatsächlich inzwischen in unseren Alltag hineingeschwappt. Es ist unglaublich schnell, wie es uns überrollt.
Dem kann ich mich auch nur anschließen. Vielleicht auch nochmal so ein Gedanke. Sutherland, der hat früher mal die Theorie der differenziellen Assoziation aufgestellt. Er hat gesagt, Kriminalität muss gelernt werden. Irgendeiner muss da sein, der dir beibringt, wie man ein Auto knackt. Und das sind meistens dann so das soziale Umfeld. Das brauchst du heutzutage nicht mehr. Wir haben jetzt genau das, dass du die KI als Anleitung nutzen kannst. Du kannst sie deine Malware programmieren lassen, du kannst coden lassen. Du kannst sie aber auch ganz einfach faktisch fragen. Sag mal, wie kann ich einen Betrug begehen?
Ja, schön.
Das ist wie ein Krimineller, der an deiner Seite steht, wenn ja. du möchtest, der dich berät, ein Erfahrener.
Thomas, der kleine Teufel jetzt, auf der Schulter.
Thomas, die Frage mal dich als Polizist. Ne?
Ich bin kein Polizist mehr.
Für dich als ehemaliger, als ausgebildeter Polizist.
Ja.
Sehr spitz, finde ich. Da würde ich auf jedes Wort achten, was ich hier... wie sehr sind wir denn alle im Cyberraum weniger geschützt als in der echten Welt? Und wie sehr ärgert dich das?
Ja, absolut. Also das hat mein ganzes Wirken bis heute geprägt, dass ich nie verstanden habe, warum gerade die Sicherheitsbehörden eine ganze Zeit lang den digitalen Raum nicht als vergleichbaren Kriminalitätsraum wahrgenommen haben, wie den analogen Raum und entsprechend die gesamten Maßnahmen nicht vorgenommen haben, um zu schützen. Und nur ein Beispiel, dass wir überhaupt über ein Social-Media-Verbot bei jungen Menschen reden. Dass das überhaupt diskutiert wird. Das ist für mich auch ein Zeichen der Schwäche der Sicherheitsbehörden, weil sie nicht in der Lage waren, in den letzten 15 Jahren die Menschen im digitalen Raum zu schützen. Und ich habe halt manchmal auch solche Diskussionen erlebt wie, wir müssen nicht den digitalen Raum sicher machen, wir müssen die Straße sicher machen. Und das war ein ganz komisches Verständnis, als wenn das eine nicht genauso schwierige Situationen und ja, Gefahren produziert wie das andere. Deswegen, ich war immer unzufrieden.
Was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, zwei studierte Kriminologen sozusagen hier, ne? Kommt Cybercrime eigentlich sozusagen dazu? Also wächst sozusagen insgesamt die Kriminalität oder geht es an anderer Stelle auch ab? Gibt es da Erkenntnisse für zu?
Der Möglichkeitsraum hat sich einfach erweitert.
Die Frage ist sozusagen, gibt es weniger Kellereinbrüche und dafür mehr sozusagen im Cyberraum? Oder ist das...
Das kann ich gar nicht so klar beantworten, aber ich glaube, es gibt schon in manchen Bereichen eine Verlagerung. Mhm. Vielleicht könnte man das auch mal ein bisschen theoretisch begründen. In den 60er Jahren oder sowas in Amerika herrschte die Vorstellung vor, dass Kriminalität aus Armut heraus entsteht. Und man war total überrascht darüber, dass Kriminalität sich weiter verbreitet, dass wir viel mehr Kriminalität sehen als zuvor, obwohl doch der Wohlstand gewachsen ist. Also eigentlich hätte das ja abnehmen müssen. Was man aber in dem Moment vergessen hat, ist, dass man natürlich durch die Emanzipation der Frau, durch Fahrzeuge ganz andere Formen begehen konnte. Häuser waren nicht mehr geschützt und so weiter.
Also es gibt sozusagen neue quasi Technologien oder neue Möglichkeiten, Kriminalität zu machen, dann wird auch Kriminalität gemacht. So verstehe ich es jetzt.
Genau. Und bestimmte Schutzmaßnahmen müssen sich halt auch anpassen. Mhm. Also was ich meinte mit, die Frau hat sich emanzipiert, heißt, es war nicht mehr, tagsüber nicht mehr jemand zu Hause. Frauen konnten auf der Straße einfacher angegriffen werden. Mhm. Durchs Auto konnten größere und schwerere Gegenstände verbracht werden. Man konnte weitere Distanzen zurücklegen. Das sind so Möglichkeiten. Und natürlich herrschte so dieser Glaube vor, man könnte seine Haustür offen stehen lassen. So war es man gewohnt.
Weil man immer da war.
Genau.
Ich glaube, was man klar sagen kann, ist, dass Kriminalität durch den digitalen Raum für die Menschen wahrnehmbar geworden ist. Mehr, als wir es aus dem Analogen kennen. Kriminalität war schon immer vorhanden in einer Form, wie du sie vermutlich nicht wahrgenommen hast, weil du wirst nicht so viel mit konfrontiert. Im Netz aber, ich bin ja Fan von Popitz. Popitz würde von der Präventivwirkung des Nichtwissens sprechen, also davon, dass einem sogenannten Dunkelfeld eine stabilisierende Funktion eigentlich zugesprochen wird, dass es gut ist, wenn wir nicht alles wissen, was an Kriminalität passiert, damit die Illusion aufrechterhalten bleibt, dass der Rechtsstaat Kriminalität eigentlich einhegt.
Aha.
Und deswegen glaube ich, meine These, dass das Netz auch als rechtsfrei wahrgenommen wird und strafverfolgungsfrei, weil nämlich Kriminalität in einer Art und Weise spürbar wird, wie sie aus vielen anderen Bereichen nicht kennen.
Und das heißt dann, wenn ich deinen Gedanken weiterspinne, heißt es dann, dass das Sicherheitsgefühl dadurch nicht gestärkt wird von den Bürgerinnen und Bürgern.
So wäre meine Grundthese. Ich sehe das immer unter anderem, ich mache ja viel Kinderschutz an diesen Themen, dass zum Beispiel Kinder, die Begegnung mit Sexualdelikten im Netz teilweise als Normalität empfinden. Mhm. Normalerweise sagen die dir, ey, wenn das verboten wäre oder wenn das nicht richtig wäre, dann würde das gar nicht in dieser Masse passieren. Mhm. Das ist so, als wenn du auf die Straße gehst und jeden Tag überfallen wirst, dann wirst du vielleicht diesen Überfall auch nicht mehr als problematisch irgendwann empfinden, sondern als Normalität. Und das haben wir im Netz zugelassen. Wir brauchen eigentlich eine Diskussion über Recht, über neue Ansätze bei der Polizeiarbeit, die auch flexibler werden.
So, was wir heute aber vor allem besprechen wollen, wie sieht Cybercrime in 10 Jahren aus und wie können wir das vielleicht herausfinden, was können wir denn dagegen tun? Und durch einen, ich sag mal, galaktischen Zufall habe ich neulich mit jemandem gesprochen, der in 10 Jahren erwachsen wird, der Fan unseres Podcasts ist und der sich schon heute so ein bisschen Gedanken über Cybercrime gemacht hat.
Hallo, ich bin Janosch, bin 8 Jahre alt und interessiere mich sehr für Cybersicherheit.
Janosch, wieso interessierst du dich denn für Cybersicherheit?
Es gab mal einen Podcast von meiner Mama, die Mama gehört hat. Und da ging es halt um Cyber-Spionage. Und dann bin ich halt auf dieses Thema gestoßen. Genau. Und ich habe sogar was richtig Schlaues dazu.
Na dann bitte.
Ich habe ein richtiges Plakat dazu.
Ja, genau. Das habe ich schon gesehen. Aber versuch mal zu erzählen, was glaubst du denn, wovor müssen wir uns denn in 10 Jahren schützen?
Zum Beispiel was wie Smart Home-Monopole. Die werden dann wahrscheinlich auch relativ viel eher können.
Das heißt, wir haben zu Hause dann noch mehr Geräte, die vernetzt sind, meinst du?
Ja, genau. Und wenn das alles nur ein Monopol wäre, könnte ja dann auch mit einem Schlag die ganze Welt gehackt werden. Und Hackern geht es ja vor allem um Geld. Und wenn dann alles Geld da liegt, dann hat ja alles Geld der Welt.
Oder die könnten im Zweifelsfall sagen, lieber Janosch, wir haben zum Beispiel deine Waschmaschine unter Kontrolle, sage ich mal, und du kannst jetzt nicht waschen, außer du zahlst uns 200 Euro.
Genau.
Ist nicht so schön.
Ja, das stimmt.
Was machen wir dagegen?
Mehr Sicherheit.
Das ist ein guter Punkt, mehr Sicherheit. Das finde ich super, da hat Janosch recht. Was Janosch auch übrigens erzählt hat, Thomas, für dich, der hat auch erzählt, er fand es eine super Idee, wenn Polizisten sich zum Tatort von den Cyberkriminellen hinbeamen könnten.
Ja, das gilt für alle Straftaten.
Gilt für alle Straftaten, oder?
Ja.
So, weswegen wir ja heute hier zusammen sind, ist, die Cyberagentur lässt natürlich zu ganz vielen neuen Technologien forschen und alle können eben auch von Cyberkriminellen ausgenutzt werden. Ich würd gerne mal so ein bisschen versuchen durchzuspielen, wo jetzt im Einzelnen Gefahren und Risiken liegen. Wir haben irgendwie über Quantencomputer schon gesprochen hier im Podcast. Wir haben über Computer-Hirn-Schnittstellen, BCIs gesprochen. Das lasse ich mal raus. Dazu gibt es eben schon Folgen. Könnt ihr in den Shownotes reinklicken. Aber mal so 3 Technologien, die bei euch auf dem Projekt auch auf dem Zettel stehen. Biotechnologie steht da, Nanotechnologie steht da, autonome robotische Systeme. Wollen wir mal ein bisschen spinnen sozusagen, wie, wo Cyberkriminelle das ausnutzen könnten?
Also ich glaube, auch auf Janosch referenzierend, ist es einfachste, über autonome robotische Systeme zu sprechen. Weil wir werden in Zukunft auch humanoide Roboter vielleicht zu Hause als Haushaltshilfe haben, die für uns bestimmte Sachen erledigen. Nicht nur den kleinen Wally, der den Boden putzt, sondern vielleicht auch die Wäsche wäscht und so weiter.
Oder mit einer Heckenschere durch die Gegend läuft. Ich war neulich auf einer Veranstaltung, da zeigte das jemand, einen humanoiden Roboter mit einer Heckenschere.
Physical AI sagt man dazu auch. Ne? Also KI kriegt einen Körper und damit kommt die Technik aus dem digitalen Raum zu uns in den Alltag rein. Und es gibt jetzt schon Edward Wachowski in Polen und so einige sehr interessante Geschichten, wo man auch sieht, wie Menschen Probleme haben, wenn sie auf Roboter treffen und damit gar nicht umgehen können. Und wenn das jetzt noch gesteuert ist von der KI, und du sagst es schon mit dem Heckenscheren, ich halte das für das noch größere Problem, weil auch das, was ich vorhin mit KI gesagt habe, mit du lernst von der KI, ja, dann hast du aber bald einen Roboter drin in deinem Haus, dem du gleich noch dir das zeigen lassen könntest. Man muss immer sagen, ob Deutschland soweit ist, ist ein anderes Thema. Aber wir drohen da auch abgeschnitten zu werden, wenn ich mir das so anschaue.
Thomas, du hattest mal erzählt, wenn Gewalt an so einem niedlichen Roboter da angetan wird, dass es tatsächlich bei den Menschen echtes Mitleid auslöst und man das Gefühl hat, man muss reagieren. Und also es wird plötzlich alles so echt, so greifbar. Und es ist halt dann nicht mehr nur ein Roboter aus dem Film, sondern es ist wirklich da, es ist Realität und das macht auch mit uns Menschen natürlich etwas.
Ich muss so sagen, ich habe das sogar noch in einem anderen Thema eigentlich gemacht, nämlich was ist, wenn die Menschen, die Roboter und KI, wenn die mit der unhöflich sind, wenn sie die beleidigen, wenn sie die schlagen, könnte es sein, dass zum Beispiel, wenn man enthemmt mit KI und Robotik umgeht, dass das auch eine Enthemmung der eigenen Person im Heranwachsen bedeuten könnte. Und das weiß ich nicht, aber ich sehe dieses Problem, weil ich bei meinen Followern tatsächlich mal Videos geteilt habe, wo Roboter halt geschlagen und umgetreten werden. Und da haben viele dann gesagt, die haben Mitleid. Wenn man sieht, wie die Menschen heute, oder vor kurzem ist die DAX-Studie wieder rausgekommen zur KI-Nutzung unter anderem von Jugendlichen, dass da knapp jeder zehnte Jugendliche intime Geheimnisse mit der KI teilt, dass sie wie ein Partner, wie ein Freund die sehen, muss man klar sagen, KI ist nicht nur eine Technik, KI wird wie ein sozialer Partner für uns beim Aufwachsen werden. Und mit Robotik bedeutet es Westworld, wer die Serie kennt. Es könnte schon in diese Richtung hinausgehen.
Und sagt man, indem wir drüber reden oder drüber nachdenken, bringen wir Menschen auf Ideen oder kommen Menschen da sowieso auf Ideen? Und was ist deren Antrieb im Zweifelsfall immer? Janusz hat gerade gesagt, es geht immer um Geld.
Es ist ein Riesenmotivator, ja.
Könnte auch um Sabotage gehen.
Also kann auch ideologische Hintergründe haben.
Kommen wir sozusagen eher so in staatlichen Umfeld, ne?
Also ich kann vielleicht sagen, mich interessiert dabei zum Beispiel auch noch der Einsatz von Robotik dann in der Polizei, auch als ein Zukunftsfeld, ne? Also wenn Täter auf sowas setzen und selber setzen auch wir drauf, und da gibt es schon einige Geschichten im Ausland von Claude, die haben sehr interessante Experimente zu den Verhaltensweisen von KI-Modellen gemacht.
Cybercrime lebt ja von zwei Dingen, der menschlichen Neugier und dem Wunsch, schnell noch auf irgendwas zu klicken, während man auf die Bahn wartet, Musik hört und E-Mails liest. Und die Antwort auf diese Bedrohung ist vermutlich nicht 42, sondern viel eher Don't Panic.
Also wir kommen so ein bisschen in den Fokus rein, die Menschen bei dem Ganzen. Ne? Ich spare mir die Frage, warum klicken Menschen eigentlich immer noch auf verdächtige Links? Warum fallen Bundestagspräsidentinnen auf sozusagen Phishing rein? Es gibt so, verlinke ich auch gerne in den Shownotes, die liebe Kollegin Eva Wolfangel, die hat 2023 auf der Republika mal einen Vortrag gehalten mit der Überschrift, der Mensch ist nicht das Problem, der Mensch ist nicht das Problem. Die These war da, eigentlich, wenn wir auf so einen Phishing-Link klicken, wollen wir ja helfen. Wir wollen ja eigentlich was Gutes tun als Menschen. Und das finde ich total spannend. Also da geht es um Vertrauen, und eigentlich wollen wir anderen Menschen vertrauen. Und das ist was super Tolles eigentlich. Nur das Nutzen wird ausgenutzt, ne?
Ja, klar. Aber es ist ja nicht nur dieses, wir wollen helfen, sondern zum einen ist es natürlich, wird immer professioneller. Man kann es nicht mehr wirklich unterscheiden. Man braucht schon mindestens einen zweiten, dritten Blick. Ich kann jetzt kurz erzählen, gestern habe ich genau so eine Mail gekriegt. Ich habe eine Bestellung gemacht und dann kam eine E-Mail von der DHL, Zollabwicklung. Es ist zusätzlicher Aufwand entstanden. Hätte da nicht dieses Wort Aufwand gestanden, hätte ich noch ein drittes Mal hingucken müssen. Aber dadurch habe ich gemerkt, okay, das kann nicht sein. Aber weil wir einfach wissen, wie der Alltag abläuft und in solchen Kontexten. Aber das andere ist ja auch, in welchem Zustand befinde ich mich gerade? Stehe ich unter Stress? Habe ich jetzt noch 5 andere Gedanken im Kopf? Überfluten mich diese Informationen? Muss ich ganz, ganz schnell noch zum Bus und muss noch die eine E-Mail suchen, die ich noch erledigen muss? Und dann klickt man schnell weg und klickt an der falschen Stelle vielleicht weg. Es kommt immer auf den eigenen persönlichen Zustand in dem Moment an, und wie resilient ich quasi bin dagegen.
Wie viel ich auch weiß, wie Technologien funktionieren. Das ist ja sozusagen Teil des Problems, ne? Also ist es okay, wenn wir sagen, ihr müsst euch schützen? Ist das eine sozusagen, ne? Ihr müsst die Tür zu Hause zuschließen, obwohl ihr es vorher nicht gemacht habt, ne? Oder müssen wir eher dafür sorgen, ich kann jetzt mal ganz groß denken, Thomas, wir müssen dafür sorgen, dass Menschen gar nicht erst kriminell werden? Oder wir müssen dafür sorgen, dass sozusagen Technologien nicht zu stark kriminell ausgenutzt werden können. Also es hat ja so, sind so mehrere Aspekte, ne?
Ich würde nochmal anfangen bei den Menschen, weil wir müssen natürlich als Person selber, als Mensch selber eine gewisse Eigenverantwortung entwickeln. Wir brauchen aber auch gewisse Kompetenzen, weil sonst wissen wir einfach nicht, was zu tun ist oder können nicht adäquat reagieren oder tappen eben in die Falle.
Das ist eine Bildungsfrage
dann. Das ist eine Bildungsfrage, auch Sensibilisierungsfrage auch.
Um vielleicht nochmal einen Gedanken zu machen, ich glaube nicht, dass es eine Gesellschaft geben kann ohne Kriminalität. Das schafft man gar nicht, weil das wird nie funktionieren. Man wird immer neue Regeln definieren, weil eigentlich die Gesellschaft definiert, was Kriminalität ist. Und wenn sie irgendwann alles fertig hätte, dann würde sie einfach sagen, so, mir passt das jetzt nicht, wenn man mit den Klamotten rausgeht, ist jetzt Kriminalität. Einfach nur, weil man anfängt, sich darauf zu fokussieren. Naja, das ist, also du kennst es vielleicht selber, man stellt ja auch Regeln auf, die vielleicht nicht mal rechtlich durchgesetzt werden müssen. In Deutschland sind halt Beleidigungen strafbar, in vielen anderen Ländern nicht. Warum? Weil bei uns die Kriminalitätslage im klassischen Sinne eigentlich nicht so schlimm ist wie in anderen Ländern. Also hat man die Fokus setzen können, dann können wir auch noch das mitregulieren. Und ich will nur auf Folgendes hinaus. Es geht also nicht per se um Kriminalität. Ich glaube, das Entscheidende ist immer Verbrechenstatbestände. Das sind also besonders schwere Delikte. Und dann das Minimieren von Kriminalität auf ein Minimum. Und Dürkheim, der hat mal gesagt, Kriminalität ist wie Fieber. Du hast ein Unterlevel, hast ein Oberlevel und du musst genau in der Mitte bleiben. Und wenn du das schaffst, weder zu wenig noch zu viel, dann hast du es erreicht. Aber im Netz hast du so viel, dass das halt gesprengt wäre, dieses Fiebervergleich von Dürkheim.
Und dann kommt halt noch hinzu, dass wir kulturelle Unterschiede haben. Wenn wir, kleines Beispiel, uns fliegt ein Geldschein weg, wir treten schnell mit dem Fuß drauf. In Thailand ist es Majestätenbeleidigung, das ist strafbar.
Aha, weil da der König drauf ist.
Der König drauf und du trittst drauf und trittst quasi auf den König und das ist Majestätbeleidigung.
Was macht man dann? Da muss man hinterher hechten und mit den Händen fest, oder?
Das ist, glaube ich, egal. Hauptsache, man tritt nicht drauf. Weil dann wird es schwierig.
Jetzt müssen wir einmal kurz sortieren, warum wir eigentlich hier sind. Ne? Ich glaube, Sabine, du hast es schon angesprochen, wie das Projekt der Cyberagentur heißt, Zeit zu reden. Da muss man ja mal sagen, da haben ja, also Feingeister haben diesen Titel ja sich ausgedacht, diesen Projekttitel. Ja. Ne? Weil Zeit zu reden, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, sozusagen hier, um zu verstehen. Also Zeit mit C-Y-T wie Cyber sozusagen. Mhm. Warum dann zu und re und denn großgeschrieben ist, weiß ich nicht. Können wir vielleicht noch klären. Mir geht es immer darum, Sabine oder Nicole, was soll passieren? Was soll am Ende dastehen nach dem Projekt Zeit zu reden? Was wollt ihr erreichen? Was ist das Ziel?
In unserem Vorhaben Zeit zu reden wollen wir mögliche Zukünfte unserer Gesellschaft, technologische Entwicklungspfade und neue Formen der Cyberkriminalität erkunden und dabei Orientierungswissen für alle relevanten Akteure generieren. Es geht ja um die Blicke in die Cyberkriminalität von übermorgen, wie das eben so schön beschrieben wurde. Wir wollen technologische und soziokulturelle Entwicklungspfade aufzeigen, Zukunftsszenarien und Strategien entwickeln für eine resiliente und cybervigilante Gesellschaft. Das ist jetzt die Kurzfassung des Ganzen. Ein ganz großer Bestandteil ist eben auch, in den Austausch zu gehen und eben das dann auch publik zu machen, so weit dort, wo es eben hingehört. In unserem Projekt sind das hauptsächlich die Bedarfsträger.
Wer ist denn alles dabei? Also welche Projektpartner sind denn dabei?
Also wir natürlich als Zukunftsforschungsinstitut, dann ist Ashwin GmbH dabei mit Mirko Ross und wir haben mit im Boot die Hochschule für Polizei in Baden-Württemberg und die Urania Berlin.
Ja, das habe ich gelesen. Was soll denn die Urania machen?
Die übernimmt dann künftig dann auch stärker noch die Öffentlichkeitsarbeit, macht es noch stärker bekannt, wenn wir ein Stück weiter in unserem Projekt sind. Was wir natürlich auch noch haben, ist ein Expertenbeirat und ein Ethikbeirat. Und wenn wir gerade beim Expertenbeirat und auch Ethikbeirat sind, Thomas.
Thomas, du bist etwa Experte?
Ja. Klar.
Ja, man wird so betitelt manchmal.
Thomas mit dabei. Wir führen natürlich dann die Diskussionen auch immer, also intern in diesen Kreisen.
Und der zeitliche Rahmen?
Also die Projektlaufzeit, das sind 2 Jahre und wir haben im Oktober vergangenen Jahres gestartet. Das heißt, wir sind noch verhältnismäßig am Anfang. Wir machen ganz, ganz viel Recherchen und spannend wird es dann ab Sommer, dann, wenn es dann tatsächlich in die, wie wir hoffen, multidimensionalen Zukunftsszenarien geht.
Genau, weil das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Ich habe da gelesen über Future Personas, multimediale, nichtlineare Zukunftsszenarien 2030, 2040, Impulse, Knowledge Base. Ihr geht sozusagen auch in dem Projekt so ganz anders vor, als ich es jetzt sozusagen für Technologie erwarten würde.
Wir haben die technologische Entwicklung, die wir in einem ersten Teilprojekt in den Blick nehmen. Mhm. Wir haben ganz stark den gesellschaftlichen Fokus. Im dritten Teilprojekt geht es dann stärker um Personas, Future Personas, eben abgeleitet aus Science Fiction und Design Fiction.
Da darf ich einmal auf den Podcast hinweisen, den es hier demnächst bei uns gibt, so mit Folgen von Jens Hüttenberger und so. Da wird ja ein Buch geschrieben, ja.
Und das alles fließt dann rein in die Szenarien, die wir da entwickeln. Und da wollen wir auch tatsächlich neue Wege gehen und die bewährten Zukunftsforschungsmethoden eben nochmal ein Stück weit und Foresight-Methoden aufbrechen und eben weiterentwickeln. Ein Teil unserer Arbeit sind natürlich auch immer integrative Workshops. Und unser Nachwuchskonzept möchte ich gar nicht dabei vergessen. Wir nehmen junge WissenschaftlerInnen mit in das Projekt. Und ein ganz wichtiger Part bei uns ist der Wissenstransfer. Dafür gibt es eben die öffentliche Seite, wo wir das Projekt skizziert haben. Aber es gibt auch eine Knowledge Base für die Bedarfsträger, wo jetzt Zug um Zug die Ergebnisse dargestellt werden, um eben auch die entsprechenden Dokumente parat zu haben, mitdiskutieren zu können und dann eben auch die Ergebnisse gut mit evaluieren, validieren und so weiter.
Und Bedarfsträger sind?
Strafverfolgungsbehörden.
Mit denen ihr als Cyberagentur zusammenarbeitet.
Zum Beispiel.
Bevor wir zum Ende kommen, nochmal einmal so ein Gedanke, der vorhin schon bei Nicole, bei dir anklang. Die Cyberagentur lässt für das Bundesverteidigungsministerium und für das Bundesministerium des Innern forschen. Dual Use und Hybrid sind da ganz oft Stichworte, die auch hier bei uns im Podcast fallen. Was bei Cybercrime mitunter auffällt und was wir so richtig noch gar nicht besprochen haben, Cyberkriminelle und wie sie mit staatlichen Akteuren zusammenarbeiten. Das haben wir vorhin so ganz kurz angepiekst, ne? Zusammenarbeiten oder zusammenarbeiten müssen. Es gibt so ein Papier von einem US-Politikwissenschaftler, Jason Heedy heißt der, 2011 hat er das geschrieben und der hat mal einfach sortiert, wie viele Arten gibt es eigentlich, bei denen Hacker und Staaten zusammenarbeiten können. Der ist auf 10 gekommen, einmal von der Staat verbietet das, was die Hacker da machen, also staatlich verboten, über staatlich verboten, aber wir verfolgen das nicht, was ihr da macht oder wir ignorieren das, was ihr da macht oder wir koordinieren das als Staat so ein bisschen oder wir, ist es komplett in den staatlichen Strukturen integriert. Verlinke ich gerne das Papier, ist ganz spannend, sind nur ein paar Seiten. Also das verschwimmen sozusagen die Grenzen zwischen klassischen Kriminellen, zwischen Spionage, zwischen Sabotage, zwischen Erpressung, zwischen dem, was Nachrichtendienste machen. Nachrichtendienste bedienen sich sozusagen der Werkzeuge der Hacker oder engagieren die Hacker direkt oder erpressen die zur Zusammenarbeit. Was heißt denn das für Cybercrime der Zukunft? Ja? Also mal einfach in die Runde gefragt. Sollten zum Beispiel deutsche Sicherheitsbehörden mit Cyberkriminellen zusammenarbeiten?
Gibt's ja.
Also was?
Danke, dass du fragst. Danke, dass du fragst, Thomas.
Also es gibt ja immer welche, die auch die Seite wechseln.
Ach so, meinst du, ja.
Genau.
Ja, okay.
Oder
okay.
Die für ja. Interviews zur Verfügung stehen, von denen man lernen kann.
Okay, okay, okay.
Aber natürlich nicht im Sinne von, dass wir uns dessen Tätigkeiten bedienen, um bestimmte Sachen zu... Das natürlich nicht.
Ich glaube, man muss da auch nochmal diese Definitionsdiskussion führen, ne? Was Kriminalität ist und was halt zum Beispiel staatliche Angriffe sind. Gegenwärtig verschwimmt das, wie du das gerade schon beschrieben hast, ne? Man kann gar nicht wissen, ob ein Überlastungsangriff jetzt ernsthaft von einer Gruppe ist, die nur Vermögen hat, oder ob dahinter ein Staat steht, der zum Beispiel einen hybriden Angriff macht und unsere Infrastrukturen schwächen will. Das Problem ist aber, dass eigentlich klassisch auch im Völkerrecht das ja unterschiedliche Aufgaben sind. Wenn ein Staat einen anderen angreift, ist das nicht Aufgabe der Polizei zum Beispiel oder vom BKA und Co. da irgendwas zu machen. Das ist eigentlich Aufgabe dann der Armee mit ihren, ich weiß gar nicht, wie die heißen, also die haben ja eine vierte Einheit jetzt.
Cyber-Informationsraum.
Ja, genau. Also ich will darauf hinaus, das ist das eigentliche Feld, glaube ich, was hier zu Problemen führt, weil zum Beispiel ja Deutschland in seinen Sicherheitsstrukturen auch noch sehr lokal aufgebaut ist. Also die Polizei zum Beispiel ist für die Gefahrenabwehr in ihren Bundesländern zuständig, auch im Internet. Gefahrenabwehr im Netz bedeutet, Baden-Württemberg ist für Baden-Württemberg seinen Raum zuständig. Ja, den gibt es schon gar nicht. Und da will man jetzt im Prinzip auf globale Antworten irgendwie reagieren. Dann hat man manchmal das BKA, BSI und so. Aber das sind alles eigentlich noch nicht ernsthaft gelöste Probleme aus meiner Sicht, wo wir eine echte Strategie, eine nationale Strategie brauchen, die das richtig durchdenkt und neu strukturiert. Aber ich glaube, da fehlt die Bereitschaft aktuell, das anzugehen.
Wir kommen zum Ende. Lasst uns nochmal für euch ganz persönlich, sagt mir mal sozusagen, welche Technologien wünscht ihr euch 2030, 2040? Der Thomas fängt an und sagt mir, welche Technologien die Polizei 2030, 2040 braucht. KI hast du schon, nee, Roboter hast du gesagt. Ich befürchte, du sagst jetzt sowas wie KI.
Genau, ich sage KI und, aber für mich ist KI mit Robotik ja verbunden. Ich glaube, wir werden uns über sowas unterhalten wie selbstfahrende Polizeistreifenfahrzeuge. Besonders gefährdet ist im Prinzip bei Sonder- und Wegerechten, wenn man also mit Blaulicht fährt, ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es Unfälle gibt, weil das viel schwieriger ist. Selbstfahrende Fahrzeuge haben jetzt schon wesentlich niedrigere Wahrscheinlichkeiten für einen Unfall. Das ist nur ein Beispiel, worauf wir setzen müssen. Das Gleiche ist mit KI. Humanoide Roboter wird kommen, wie in Amerika und auch im asiatischen Raum. Auch wir werden uns damit auseinandersetzen. Und ich stelle mir zum Beispiel eine KI-basierte Anzeigenaufnahme im Internet vor. Der gesamte polizeiliche Bereich könnte automatisiert werden, auch bei Cyberdelikten. Es ist die Frage, was der AI-Act erlaubt, was nicht. Aber ich glaube, 2/3 der Polizeiarbeit werden automatisiert werden in der Zukunft.
Thomas, ich habe neulich eine spannende Diskussion gehabt. Da ging es um KI bei großen Ermittlungen, wenn man ganz viele Daten hat, ne, das dann gerichtsfest sozusagen zu sammeln. Und dann kriegt die Verteidigung auch natürlich Akteneinsicht, aber kriegt die dann auch das KI-Tool? Das fand ich eine total spannende Frage.
Also wenn du das aufwirfst, ich muss jetzt dann doch nochmal ein Thema aufwerfen, was sicherlich von Interesse ist. Wir haben die Thematik, dass in einer normalen Gesellschaft die meisten Menschen eigentlich gar nicht rechtlich alles einordnen können. Sie brauchen dafür Rechtsanwälte, um das zu machen. Wenn man zum Beispiel Anzeigen macht oder wenn man irgendwie gegen eine staatliche Institution etwas machen will, braucht man Unterstützung. Das fällt alles weg, ne? Weil man sich durch KI Hilfe holt. Es gab gerade einen Fall, da hat einer seinen Strafbefehl mit KI angefochtet und hat es durchgesetzt. Heißt zwar, hatte damit nichts zu tun, aber
ich glaube sogar leistlich.
Ja, genau. Es ist eine Entwicklung, auf die wir zusteuern. Ich sage meinen jungen Polizisten zum Beispiel, sie müssen damit rechnen, dass auf der Straße jetzt Leute stehen, die parallel geprüft haben mit KI, ob die das jetzt überhaupt dürfen. Die müssen dann viel fitter werden. Und gleichzeitig haben wir folgende Situation. Leute fangen vielleicht jetzt an, mit KI massenhaft Anzeigen zu machen. Jetzt stehen die Gerichte und auch die Behörden da und sagen, ey, massenhafte Anzeige, KI, wie sollen wir damit umgehen? Sie werden also als einzige Variante finden, selber mit KI zu arbeiten. Dann geht das an die Gerichte, wenn zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden, die sagen auch, ey, wir brauchen KI. Und es könnte am Ende zu einer Situation kommen, ich nenne das Entmenschlichung der Kriminalität oder der Strafverfolgung. Warum? Es gab schon mal vor Jahren Microsoft Bot Tay, der sollte Sprache kommunizieren lassen, weit vor ChatGPT, und sollte die Sprache über Twitter damals lernen. Und der hat noch am ersten Tag Volksverhetzung begangen und den Holocaust geleugnet. Was ist, wenn KI, zum Beispiel Bots, KI-Bots und so, massenhaft solche Delikte begehen? Dann werden die angezeigt, dann kommen wir mit der Masse nicht klar, wir setzen auch auf KI, und am Ende könnte eine Situation eintreten, wo der Mensch gar keine Rolle mehr gespielt hat. Weder bei der Tatbegehung, noch bei der Abarbeitung, noch bei der Regulierung. Und ich glaube, auf sowas steuern wir zu. Zum Beispiel die Phishing-E-Mails könntest du automatisiert, brauchst nur irgendeinen, der jetzt ein Programm schreibt und sagt, das bringe ich automatisiert jeden Tag mit KI zur Anzeige. Schon wird es keine andere Variante geben, als mit KI antworten zu müssen, weil wie würdest du sonst mit der Masse umgehen? Da geht es also nicht nur um die Verknüpfung dieser Daten und die automatisierte Auswertung. Es geht tatsächlich darum, dass wir gar nicht anders reagieren können werden als Sicherheitsbehörden. Und ob die Gesellschaft das will, also es müssen da richtig Antworten gefunden werden. Möchte man das? Muss man vielleicht ans Strafrecht ran, an die Polizeirechtsfragen? Will eine Gesellschaft überhaupt noch, dass solche einfachen Delikte in der Form verfolgt werden? Also es sind so viele Fragen, wo ich hoffe, dass so ein Projekt auch teilweise mit Antworten liefern kann, weil natürlich die Polizeiarbeit immer ein Spiegelbild der Kriminalitätssituation und Entwicklung auch immer ist, ne? Wir müssen ja auch immer hinterherkommen.
Am besten vor die Welle.
Ja, aber das ist meistens so gut wie nicht machbar. Dazu kommt ja noch, dass eher die Polizei, die Sicherheitsbehörden sowas schaffen, kommen ja meistens regulierende Rechtsrahmen. Und ja, die sind im Verhältnis zu einem Täter, hauen die einen dann am Ende ja immer zurück. Und das ist ja auch richtig. Man muss die Diskussion, die ethische, führen, was man da benutzt. Aber ich will nur sagen, es wird nie funktionieren, dass du vor die Lage kommst, weil der Rechtsrahmen ganz anders ist. Ein Täter muss einfach nicht darauf achten, ob er hochriskante KI-Programme jetzt hier nutzt oder nicht. Der benutzt die. Aber die Polizei fragt sich dann, darf ich überhaupt eine Anzeige durch eine KI aufnehmen lassen?
Das ist genau der Punkt. Ich würde gar nicht so gerne auf Technologien gehen, sondern einfach genau die begleitende Diskussion, die ethischen Diskussionen, die Diskurse, das ist so, so wichtig. Wir haben aber ganz unterschiedliche Bilder im Kopf aufgrund unserer Kulturen. Wir haben völlig unterschiedliches Verständnis, was ist Kriminalität. Und das kann man nicht einfach so runterbrechen. Und umso wichtiger wird es eben auf ethischer Ebene auch miteinander sich zu verständigen und zu diskutieren. Der zweite Punkt, den ich anführen möchte, ist eine Art Digital Literacy zu entwickeln. Also wir brauchen einfach einen Zustand, dass die Gesellschaft datensouverän ist, dass wir bestimmte Kompetenzen entwickeln und nicht nur die reinen Digitalkompetenzen. Gerade wir hatten vorhin auch schon mal das Thema, Nicole und ich, zum Thema Diskriminierung, Bashing. Wir brauchen starke junge Generationen, die einfach in der Lage sind, sich da auch zu behaupten. Natürlich können Technologien dabei massiv helfen, das schnell zu entwickeln und KI-gestützt. Aber wir müssen ganz stark auch an uns selber arbeiten als Menschen.
Ja, das sehe ich auch so.
Auch du hast keine Technologie für mich zum Ende, Nicole.
Naja, ich habe eine. Ich wünsche mir einen Replikator.
Ja, also, oh, da bin ich dabei.
Oder?
Ja.
Kannst du jederzeit essen und trinken, was du möchtest, egal von woher. Es ist einfach genial. Aber nein, ich habe es beiseite. Kompetenz ist ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, den wir in Deutschland einfach noch ein bisschen weiter stärken und ausbauen möchten. Und ich würde mir so sehr so eine Art Cybersicherheitswoche in Deutschland wünschen, wo wir uns eine Woche lang mal nur darauf konzentrieren, in allen Bereichen, Radio, Fernsehen, sei es in Schulen, sei es im Unternehmen, dass wir einfach uns ein bisschen besser schulen im Umgang. Das würde ich mir wünschen.
Digitale Bildung ab der ersten Klasse an jeder Schule verpflichtend. Denn aktuell hängt es nur vom Zufall ab, ob das Kind im richtigen Bundesland an die richtige Schule, auf die richtige Lehrkraft trifft, ob es auf dieses KI-Zeitalter vorbereitet wird oder nicht.
Ich stimme dir vollkommen zu, Thomas. Würde das aber gerne auch auf die ganze Gesellschaft ausbreiten. Also nicht nur, es ist wahnsinnig wichtig, mindestens bei der ersten Klasse anzusetzen, wenn nicht sogar schon im Kindergarten. Aber wir dürfen die anderen Generationen nicht vergessen.
Absolut.
So, vielen Dank, Dr. Nicole Hartlapp, die das Forschungsprogramm Zukünftige Cyberkriminalität bei der Cyberagentur leitet. Ich danke dir.
Herzlichen Dank auch an dich.
Danke auch Sabine Flores-Jan, die Geschäftsführerin am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin. Danke dir.
Dankeschön.
Und danke auch Professor Dr. Thomas Gabriel Rüdiger, der bekannteste Cyberkriminologe Deutschlands. Danke dir.
Jo.
In der nächsten Folge im Juli geht es um, Achtung, den cybersicheren Verwaltungsarbeitsplatz der Zukunft. Wenn ihr da schon was lesen wollt, den Link steht in den Shownotes. Und warum das wirklich ein richtig sexy Thema ist, am zweiten Donnerstag im Juli, da werdet ihr es erfahren. Danke.
Per Anhalter durch den Cyberraum. In 2 Wochen tauchen wir an dieser Stelle wieder in die Zukunft ein. Da gibt's nämlich den 2. Ausschnitt aus unserem Near-Future-Roman Kryptokalypse. Ihr wisst ja, Podcast und Hörbuch wechseln sich alle 2 Wochen ab. In der 1. Folge habt ihr ja schon Anaram und ihre musikalische Ader kennenlernen dürfen. Wer es noch nicht gehört hat, kann das jederzeit nachholen. In der 2. Folge hat das erste Mal Alice ihren Auftritt.
Alice schloss die Augen. Der Tag hatte Zeit. Draußen machten Menschen in ihren E-Autos zur Arbeit eilen und Lieferdrohnen surren. Solange sie hier drinnen war, in Erinnerungen schwelgen konnte, war alles gut. In ihrer Vorstellung träumte sie sich zurück in ihre Jugend nach Rom. Sie stand am Ufer des Tibers und beobachtete einen Schwarm Stare. Es war ein lauer Herbstabend. Leichte Schleierwolken bedeckten den Himmel Roms und rahmten das Vogelschauspiel ein. Die Vogelschar breitete sich aus, zog sich zusammen und öffnete sich wieder. Kein Anfang, kein Ende. Nur Übergang. Ein Star wandte sich ab, die anderen folgten. Bewegung rief Bewegung hervor. Unsichtbare Impulse durchliefen tausende Flügel und bildeten einen Mantel aus Federn und Schwingungen. Sie versuchte, einen Vogel zu fixieren, konzentrierte sich und kniff die Augen zusammen. Sie hatte ihn. Fast unmerklich folgte sie dem Vogel mit dem Kopf, tanzte mit ihm. Bei jeder Bewegung des Schwarms verlor Alice den Star aus dem Blickfeld, ihren Vogel. Er verschwand in der Masse. Nein, er wurde eins mit dem Schwarm. Sie wählte einen neuen Vogel aus. Das Spiel begann von vorne. Das Wunder der Möglichkeiten. Als Aristoteles zu der Erkenntnis gelangte, das Ganze sei mehr als die Summe seiner Teile, hatte er in Assos einen Vogelschwarm beobachtet. Da war sich Alice sicher. Mit 14 Jahren, als sie zum ersten Mal im Fernsehen eine Dokumentation über die Starenschwärme von Rom gesehen hatte, war ihr der Satz unbekannt, aber sie spürte intuitiv die gebündelte Kraft der Gemeinschaft. Alleine bist du nichts. Sie war von der ersten Sekunde an fasziniert. So etwas Schönes wie dieses Vogelschauspiel hatte sie in ihrem Leben noch nicht gesehen. Und sie war sich sicher, nie wieder etwas so Schönes zu sehen, außer dieses Spektakel eines Tages mit eigenen Augen am Tiber.
Was es mit diesen Vögelschwärmen auf sich hat, ihr erfahrt es in der 2. Folge unseres Near-Future-Romans Kryptokalypse in 2 Wochen am 25. Juni auf diesem Kanal. Per Anhalter durch den Cyberraum. Der Podcast der Cyberagentur. Alle Infos auf cyberagentur.de.